Für mich ist heute ein wirklicher Festtag. Einmal, weil Jesus Christus hier in unserer Mitte ist und in dessen Namen ist Kraft, Ketten zu sprengen. Der ist der Erlöser und der ist da. In dessen Kraft feiern wir diesen Gottesdienst heute in Rodenbach. Und die andere Freude ist, dass zwei meiner Schüler hier sind. Manuel Flessenkemper und Bernd Kortmann. Und der erste Rektor unserer Hochschule in Eversbach hat schon gesagt, die größte Freude einer Schule ist es, wenn sich ein Schüler im Dienst des Herrn bewährt und auch die Schule ein bisschen was dazu hat beitragen dürfen. Das ist die große Freude, unter der der Gottesdienst für mich heute steht. Bei uns in Eversbach bilden wir ja junge Menschen in evangelischer Theologie aus. Wenn wir gleich die nächste Folie sehen, sehen wir die jungen Leute, wie die heute aussehen. Bei uns in Eversbach lernt man also evangelische Theologie. Und dann kommen immer Besuchergruppen zu uns und dann sagen die, Andreas, ihr bildet da oben in evangelischer Theologie aus. Was ist denn eigentlich der Kern der evangelischen Theologie? Was ist denn das Herz der Theologie? Worauf kommt es an? Und je nachdem, wer mich dann fragt, gucke ich dem tief in die Augen und sage, die Rechtfertigungslehre, darauf kommt es an. Und wenn die Leute dann genauso traurig gucken wie ihr jetzt, sage ich, naja, dass es in unserem Glauben nicht darauf ankommt, dass du irgendwas Tolles tust oder dass du irgendwas Tolles leistest, dass du ein Haus, ein Auto und ein Pferd hast, das du bei Gott in die Waagschale werfen kannst, sondern dass Gott dich in Jesus Christus annimmt, wenn du an ihn glaubst, wie die Schrift das sagt. Da haben wir schon alles drin, was den evangelischen Glauben ausmacht. Und diese Frage, was unseren Glauben ausmacht, diese Frage stellen wir uns ja nicht zuerst heute in Rodenbach, sondern die Frage haben sich die Alten schon gestellt. Petrus und Paulus haben darum gestritten, als sie in Antiochien hart aufeinander stießen. Petrus hatte erkannt, dass es bei Gott auf den Glauben an Jesus Christus ankommt. Und dann kamen plötzlich seine alten Freunde, Leute von Jakobus, und da knickt Petrus ein und fängt doch an, bestimmte Gesetzesvorschriften wieder zu halten, weil er meint, dadurch vor Gott bestehen zu können. Und deswegen fährt Paulus ihn in dem Wort Gottes für heute so hart an und sagt, wo es vor Gott drauf ankommt. Ich lese aus Galater 2, die Verse 16 bis 21 in Auswahl. Wir wissen, lieber Petrus, doch inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch gute Werke, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil die Forderungen des Gesetzes peinlich genau von uns erfüllt werden. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Anerkennung. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben und das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein neues Leben auf dieser Erde erhält einen ganz neuen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Manuel und Bernd lieben Kirchengeschichte. Und als Martin Luther 1531 über dieser Bibelstelle saß, Luther hat den Galaterbrief sowieso so sehr geliebt, dass er ihm den Namen seiner Frau gegeben hat und hat gesagt, er liest in seiner Käthe. Ich weiß nicht, wer von euch einem biblischen Buch einen Namen gegeben hat und sagt, ich lese in meiner Monika oder in meinem Bernd. Auf jeden Fall saß Luther 1531 über seinem Galaterbrief und hat diese Stelle gelesen und hat zwei wichtige Sätze gesagt, die uns beim Verstehen von Galater 2 helfen. Er hat gesagt, unser evangelischer Glaube ist deswegen verlässlich, weil er uns von uns selber wegreißt und weil er uns außerhalb von uns selber hinstellt. Da haben wir zwei ganz wichtige Sätze. Unser Glaube ruft uns selber weg und der Glaube gründet uns außerhalb von uns selbst. Und dann schenkt uns der Glaube natürlich auch noch uns selbst wieder und schenkt uns auch einander. Gucken wir uns diese Sätze von Luther mal der Reihe nach an. Das erste ist, durch den Glauben reißt uns Gott uns selber weg. Das klingt natürlich sehr gefährlich, was ich hier sage. Wir wollen natürlich nicht, dass uns was weggerissen wird. Zu Hause habe ich eine Hausratsversicherung abgeschlossen, falls doch mal was wegkommt. Aber dass wir uns selber weggerissen werden, das geht uns doch total gegen den Strich und das klingt richtig gefährlich. Alle Psychologen schärfen uns doch ein, dass wir das Gegenteil machen sollten, dass wir uns selber finden sollten, dass wir unsere Ressourcen nutzen sollten, was aus uns machen. Und deswegen gilt doch eher, verwirkliche dich selbst, aber nicht, dass wir durch den Glauben uns entrissen werden. Und das genau sagt nun Galater 2, denn da steht ja, jetzt habe ich ein neues Leben und das wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Das ist also kein harmloses Angebot, unser Leben irgendwie religiös aufzumöbeln oder besser zu machen. Ich glaube, wir machen uns bei einem Gottesdienstbesuch wie diesem nicht wirklich klar, was da auf dem Spiel steht. Der heilige Gott will uns begegnen und will es mit unserem manchmal so unheiligen Alltag auf sich nehmen. Und wir können vor diesem Gott nur bestehen, wenn wir nicht die bleiben, die wir sind. Wir können nur bestehen, wenn wir uns selber weggerissen werden. Ich glaube, dass manche Leute, die eher selten zu so einem Gottesdienst gehen, eine Ahnung davon haben, dass das nicht so einfach ist, sich dem Anspruch des heiligen Gottes auszusetzen. Und vielleicht bleiben sie genau deswegen weg. Wir lesen das ja an ganz vielen Stellen der Bibel. Immer, wenn die Jünger mitbekamen, wen sie da in Jesus eigentlich vor sich hatten, dann sind sie ja nicht zum Schrank gelaufen, haben die Gitarre rausgeholt und Lobpreislieder angestimmt, sondern die sind auf die Erde gefallen und haben gezittert. Im Alten Testament, da zittern Berge und Hügel, wenn Gott erscheint. Und als Petrus merkt, wen er da in Jesus vor sich hat, dass das Gott ist, der sich in Jesus offenbart, da springt er nackt ins Wasser und sagt, geh von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir können auch nicht den ganzen Tag fromme Lieder singen und die bleiben wollen, die wir sind. In jedem Lied, auch heute Morgen, wenn ihr mal drauf geachtet habt, kamen wir vor Gott immer nur als Sünder vor. Und Sünden begehen, das heißt ja nicht mal gelegentlich irgendetwas falsch machen, sondern Sünder sind wir vor Gott komplett. Luther hat das in seinen jungen Jahren mal so gesagt, dass wir eigentlich gottlose Menschen sind. Noch vor den großen Freiheitsschriften 1520 hat er gesagt, kein Mensch kann wollen, dass Gott Gott ist. Und da ist so eine nicht totzukriegende Stimme in uns, die danach verlangt, dass wir das Sagen haben, aber nicht irgendein Gott. Und nun sagt uns die Botschaft, aus Glauben vor Gott bestehen zu können, dass wir das Heft aus der Hand geben müssen, dass es nicht auf uns ankommt, dass Gott uns gerecht macht von außen. Und eine Gemeinde und eine Hochschule, die sich zum Anwalt dieser Botschaft macht, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf Gott, die ist erstmal nicht attraktiv. Wir selber pochen doch immer sehr darauf, was wir selber zu bieten haben. Mein Haus, mein Auto, meine Pferde, was wir geleistet haben, dass wir uns bemüht haben, dass wir Anerkennung verdienen. Und jetzt hören wir, Gott reißt uns durch den Glauben davon los. Jetzt will ich euch nicht weiter deprimieren, sonst geht ihr gleich nach Hause und sagt, ach, der Heiser von der Hochschule war da, hat gesagt, wir sind alle Sünder und das zählt alles nicht, was wir sind und was wir haben. Und dann ist der Sonntag im Eimer. Ich glaube, wenn wir etwas darüber nachdenken, dann merken wir, wie gut uns das tut, dass der Glaube uns selber wegnimmt. Der Glaube reißt uns ja auch davon los, wie wir uns selber einschätzen. Ob wir hoch von uns denken oder eher niedrig. Ob uns der Größenwahn zu Kopf steigt oder ob wir mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben. Wir merken, das könnte uns sehr, sehr gut tun. Der Glaube verschafft uns Abstand. Abstand zu der gesellschaftlichen Rolle, Abstand zu deinem Beruf, Abstand zu deiner Schule, Abstand zu deiner Familie, Abstand auch zu den Gegebenheiten, aus denen du kommst, Abstand letztlich zu dir selbst. Unsere eigenen Schwächen mögen uns auf die Nerven gehen. Der Glaube verschafft uns Abstand dazu. Auf der einen Seite ist das also ganz schmerzlich, dass das alles vor Gott nichts zählen soll, was ich bin, was ich kann und was ich habe. Auf der anderen Seite merken wir, was für eine Befreiung da drin steckt, dass Gott mich mir selber wegnimmt. Nun wissen wir auch, wir können uns selber nicht gut uns selber wegnehmen, wenn man sich nicht gerade umbringen will. Aber man kann das auf Gottes heilsame Weise tun und ihn bitten. Ich, der ich mir selber ausgeliefert bin, ich kann bitten, dass Gott mich mir selber wegnimmt und dass er verhindert, dass ich immer wieder über meine eigenen Beine stolpere. Nun seid ihr in Rodenbach alles schlaue Leute und sagt, naja, wenn ich mir selber weggenommen bin, wo bleibe ich denn dann? Wir, so außerhalb von uns selbst, das können wir uns nicht gut vorstellen. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass Gott uns durch unseren Glauben bei sich festhält und gründet. Ich habe mich zu Hause manches Mal erwischt. Wir haben 2 Töchter, 16 und 18. Und wenn man dann abmacht, du bist aber um 11 Uhr zu Hause und um 2 sind die immer noch nicht da und dann irgendwann um 3 kamen, dann stand ich im Flur und habe gesagt, am liebsten möchte ich aus der Haut fahren. Und im nächsten Moment war ich ganz froh, dass das nicht geht, dass ich in meiner eigenen Haut drin bleiben muss. Schon in der Antike gab es ein Verständnis dafür, dass es so einen Punkt außerhalb dieser Welt geben müsste, wo man von dem aus man die Welt wieder in Ordnung bringen kann. Als Archimedes die Hebelgesetze entdeckt hat, da hat er gesagt, gebt mir mal so einen festen Punkt außerhalb von unserer Welt, da würde ich meinen Hebel ansetzen und dann würde ich die Welt aus den Angeln heben. Aber einen solchen festen Punkt außerhalb dieser Welt gibt es bekanntlich nicht. Und auch Archimedes musste sich damit begnügen, mit seinem Hebel ein Schiff vom Stapel zu lassen. Außerhalb von uns selbst stehen wollen, das würde heißen, wir müssen uns dem Nichts anvertrauen. Und das macht Angst. Wenn wir sterben, dann müssen wir uns dem Nichts anvertrauen. Denn dann wird uns nichts bleiben als Gott. Und der evangelische Glaube lädt uns ein, das lange vor dem Sterben zu begreifen, dass uns nichts bleibt als Gott. Worauf können wir uns denn verlassen? Luther gibt so ein paar Vorschläge in seinem Kommentar und sagt, kann ich mich denn auf meine Gesundheit verlassen? Gesundheit ist eine gute Sache. Ich freue mich immer, wenn ich morgens gesund bin. Und es ist auch gut, sich in den Zeiten bröckelnder Gesundheitssysteme ein bisschen fit zu halten und zu trainieren. Auch meine Frau hat mir damals zum 30. Geburtstag eine Hantelbank geschenkt. Die habe ich jetzt verkauft. Nicht die Frau, die Hantelbank habe ich verkauft. Und es ist gut, sich fit zu halten, aber Gesundheit ist ein bröckelndes Ding und ist keineswegs etwas, wo ich mich drauf verlassen kann. Luther schlägt vor, auch über unser Empfinden nachzudenken. Mein Empfinden ist beeinflusst von allem Möglichen. Schon ob heute Morgen das Frühstücksei 3 oder 4 Minuten gekocht hat, kann ja das Empfinden eines ganzen Tages ruinieren oder beflügeln. Auch mein Gewissen, schlägt Luther vor, das ist ganz unruhig. Das urteilt mal so und urteilt mal so. Kann ich mich auch nicht drauf verlassen. Ich kann mich auch nicht verlassen auf alles, was mit meiner Person zusammenhängt. Das ist von so viel geprägt. Von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, wie ich meine Kindheit damals auf dem Dorf verbracht habe. Wir könnten also bis heute Abend alles durchgehen, was uns einfällt. Und wir würden merken, auf nichts von all dem können wir uns verlassen. Und deshalb brauchen wir etwas, wenn wir nach was suchen, worauf wir uns verlassen können, also einen festen Grund, der muss außerhalb von uns selber liegen. Und nun sagt Luther, durch unseren Glauben gründet uns Gott genau da, in Gottes Wahrheit und Verheißung, die nicht täuschen kann. Kommt euch wieder komisch vor? Wie kann man denn in einer Wahrheit Grund finden? Aber Luther dachte nicht an so einen abstrakten Begriff von Wahrheit, wie der heute in der Philosophie diskutiert wird, sondern wenn er an Wahrheit dachte, dann dachte er an den, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er dachte an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sich in seiner Liebe für mich dahingegeben hat. Diese Wahrheit ist das Versprechen, dass Gott es mit mir gut meint. Ich habe lange Zeit vor meiner Eversbacher Tätigkeit, die ja jetzt auch schon 10 Jahre dauert, in Berlin gearbeitet. Und ich habe unter dem Präsidenten der Humboldt-Universität gearbeitet, war sein Assistent, ein strenger Mann. Ab und zu wurde ich dann ins Präsidium eingestellt, unter den Linden 6, 6 Meter hohe Räume, roter Teppich, alles sehr eindrucksvoll. Und ich wusste, jetzt geht es ums Ganze und ich kriege eine Standpauke gehalten. Und ich hatte 1 Stunde U-Bahnfahrt, um da anzureisen. Und dann habe ich in der U-Bahn immer gesungen, vor mich hin natürlich nur, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Das gute alte Lied, nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich aus ihr vertreiben. Ich wusste, was immer da jetzt auf dem Präsidium passiert, das zerstört dich nicht komplett, sondern du bist in Gottes Hand gehalten und aus dieser Hand wird dich niemand vertreiben, egal wie schlimm das Gespräch jetzt wird. Denn wenn wir durch den Glauben von uns selber weggerissen werden und in Gottes Hand gegründet sind, dann hat das Leben für uns wirklich ein anderes Gesicht. Ich glaube, das Erste, was anders wird, ist der Leistungsdruck. Darüber müssen wir reden. Leistungsdruck kommt uns ja nicht nur in der Schule, nicht nur im Beruf, von überall her entgegen. Leistungsdruck gibt es auch in der Gemeinde. Ich habe vor Zeiten gepredigt in der Nähe von Wuppertal. Dann war der Gottesdienst um, gab es Gemeindekaffee draußen im Foyer. Und alle sprangen durcheinander, auch die Kinder, die vom Kindergottesdienst kamen. Nur in einer Ecke saß so ein kleiner Junge auf einer Kiste und guckte so traurig vor sich hin. Ich dachte, na, was mit dem? Musst mal gucken, was los ist. Ich gehe also hin, sage, na Junge, alle so fröhlich hier, nur du so traurig, was ist los? Da guckt er mich an, schüttelt den Kopf und sagt, das ist immer so ein Stress hier, hier kannst du nicht mal in Ruhe ein Bonbon essen. Also, wo kommen wir in unseren Gemeinden hin? Wo kommen wir in unseren Gemeinden hin, wenn wir selbst den Jüngsten den Eindruck vermitteln, Gemeinde ist so ein Ort, da kannst du nicht mal in Ruhe ein Bonbon essen. Klar, da muss was geleistet werden in der Diakonie, in der Musik, in euren missionarischen Aktivitäten auf dem Dorf, aber ihr wisst, wenn ihr in Jesus Christus gegründet seid, dann nimmt nicht die Leistung ab, aber der Leistungsdruck. Ihr wisst, dass ihr über die Aktionen euch nicht den Himmel verdienen wollt. Das andere, was anders wird, ist das Legitimationsbedürfnis. Jetzt denkt ihr, ja, kommt der Professor, fürchterlich schwieriger Begriff, aber die Sache ist ganz einfach. Ein Gießener Philosoph hat beobachtet, dass angesichts des Glaubens an Gott, der immer mehr schwindet, die Menschen selber herausgefordert sind, sich Recht zu verschaffen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen, wohlbemerkt ein etwas abstruses Beispiel. Ich war mit meiner Frau unterwegs in Jena, wir wollten jemanden besuchen an der Universität und die Universität, Theologische Fakultät, liegt am Fürstengraben. Langgezogene Straße, endet vorne mit einer Ampel. Feierabendverkehr, 17 Uhr, wir waren die Ersten, standen vorne an der Ampel und ich gucke noch in Rückspiegel und sage, Sarah, die schafft es nicht mehr, zack, kracht es, fuhr uns jemand ungebremst mit 50 hinten drauf. Unfall. Wir steigen aus, die Frau, die den Unfall verursacht hat, kommt auf uns zu, sagt, oh, tut mir fürchterlich leid. Ich war noch so in Gedanken, ich arbeite da hinten im Krankenhaus, war noch bei dem letzten Patienten in Gedanken und habe sie einfach nicht gesehen. Ich bin ihnen hinten drauf gefahren, ich bin schuld. Lassen Sie uns die Polizei rufen, wir klären das. Dann spitzte sich die Sache etwas zu. Meine Frau wurde ohnmächtig, fiel auf die Straße, der Krankenwagen kam, die Polizei kam. Und als dann die Frau bei der Polizei die Aussage machen wollte, sagte sie, das war ich nicht. Da war so ein kleines grünes Auto mit rosa Punkten drauf. Das hat mich auf die draufgeschoben und ist dann über die rote Ampel weg. Absurd, nicht wahr? Aber uns wird sofort klar, wenn uns die Dinge zu heiß werden, die wir verbockt haben, wenn wir den Eindruck haben, wir können dafür nicht mehr die Verantwortung übernehmen, dann fallen uns tausenderlei Legitimationsgeschichten ein, wie wir uns aus der Sache ziehen können. Und da sind wir ja schon biblisch in ganz schlechter Gesellschaft. Adam konnte das schon. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Ich war es nicht. Wenn wir in Gottes Hand durch den Glauben versetzt sind, dann können wir uns das leisten, unsere Schuld anzugucken, weil uns vergeben ist. Wir können sachlich mit den Folgen unserer Schuld umgehen und kriegen ein ganz neues Verhältnis zu unserer Schuld. Aufrichtiger damit umgehen, weil uns vergeben ist. Ich merke das, wenn ich so übers Land ziehe sonntags, dass viele Gemeinden das machen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Rodenbach macht. Da ist einfach Donnerstagnachmittags um 5 das Gemeindehaus offen und da ist jemand aus dem Leitungskreis und man kann hingehen und Schuld bekennen. Die Katholiken haben das immer Beichte genannt. Müssen wir als Evangelische ja nicht machen. Aber die Sache dahinter ist sehr, sehr gut zu sagen, ich finde Wege des Umgangs mit meiner Schuld. Was auch anders wird, ist, wenn wir in der Hand Gottes gehalten und gegründet sind durch unseren Glauben, der Umgang mit unseren Entscheidungen. Früher in meiner Generation war das bei den Entscheidungen ja völlig klar. Wer A sagt, musste B sagen. Heute ist das bei euch sehr viel schwerer. Wer A sagt, muss begründen, warum man nicht B bis Z gewählt hat. Man ist im ständigen Entscheidungsdruck und im Begründungsdruck, die Entscheidungen auch noch zu rechtfertigen. Und einer der jungen Herren, die damals 2015 in den Dienst gegangen sind, Tom Herter, hat das mal in einem Poetry Slam auf den Punkt gebracht, was uns die Entscheidungen heute abnötigen. Zum Beispiel im Supermarkt, schreibt er. Rewe City, Osnabrück, Stadtteil Wüste. Da ich gern Käse esse, steuere ich rechts auf die mannshohe Kühlwand mit gelbem Molkereierzeugnis zu. Bevor ich die Pforten der Auswahlhölle öffne, halte ich inne. Mit Löchern oder ohne, würzig herb oder fruchtig herrlich, vegan oder mit Schinkenstückchen, den billigen von ja oder nein, lieber Bio. Vielleicht was Cremiges, der soll gut sein, habe ich gehört. C'est bon, Géramont, Géramont. Oder lieber was in Scheiben, aber so dick müssen die sein. Nein, nein, ich möchte der Werbung widerstehen. Mir wird schmerzlich bewusst, ich muss eine Entscheidung treffen. Unfähig, alle Kriterien gegenüber abzuwägen, öffne ich mit geschlossenen Augen und mit offenem Mund Tor 2 und bete und hoffe, dass kein Zonk dahinter steckt. Mein Kopf registriert, wie meine Hand zu einer Plastikschale voll mit weichen Käsescheiben greift. Ich lege sie in meinen Korb, in dem schon eine Avocado liegt. Sie war die glückliche Gewinnerin bei demselben Auswahlverfahren in der Obst- und Gemüseabteilung. Geschafft! Stolz auf meinen Mut, Entscheidungen zu treffen, flaniere ich mit breiter Brust weiter. Brot und Eier haben wir noch, also weiter zur Milch. Doch was ist das? Käse, noch mehr Käse, gleich neben der Wurst in der Theke. Ich bin geschockt. Wer rettet mich davor, nicht völlig im Meer meiner Entscheidungen unterzugehen? Das spiegelt ein wenig das Lebensgefühl, das freilich anders wird, wenn wir wissen, dass die Grundentscheidung, gehalten zu sein in der Hand Gottes, uns niemand mehr nimmt. Dann kann ich gelassen durch den Supermarkt und durch den Weg meiner Lebensentscheidungen gehen und zu sagen, das ist alles auf der Grundlage meiner letzten Entscheidung, in Gottes Hand zu sein, ja doch relativierbar. Was auch anders wird, ist der Umgang mit der Angst. Das kann ich nur kurz streifen. Annette Pehnt, die Schriftstellerin, hat ein Lexikon der Angst geschrieben. 26 Ängste, die uns heute in unserem Leben arg zu schaffen machen. Die Angst, das Gedächtnis zu verlieren. Die Angst, Lebensentscheidungen falsch getroffen zu haben. Die Angst, die Kinder nicht richtig erzogen zu werden. Die Angst, älter zu werden und was vom Leben zu verpassen. Diese Ängste werden anders in dem Licht dessen, dass ich in Jesus Christus meinen Halt gefunden habe und er mir meine Ängste nimmt. Das alles kann ich selber nicht machen, das ist uns sofort klar. Ich kann mich mir selber nicht wegnehmen, ich kann mich selbst nicht in Gottes Hand gründen, aber ich kann auch das in die Form eines Gebets packen und Gott darum bitten, dass er mir diesen Halt außerhalb von mir selber in seiner Hand gibt und dass er mich in seiner Hand hält. Das ist aber nur die eine Seite der Sache, denn dadurch komme ich auch wieder zu mir selber zurück und komme auch zu den anderen zurück. Denn das bin ja immer noch ich, der da in Gottes Hand steht und ich werde mir selber geschenkt, wenn Gott mich in seine Hand nimmt. Gott schließt mich an sich selber an. Er schenkt mir mein Leben und er schenkt mir als Quelle meines Lebens eine neue Lebensmöglichkeit. Und wenn ich so in Gottes Hand stehe, dann macht mich das frei zum Handeln, macht mich frei, was zu riskieren, macht mich sogar frei, Fehler in Kauf zu nehmen. Ihr wisst, 2014 wurde ich von heute auf morgen Rektor der Theologischen Hochschule in Ebersbach. Und die Entscheidungen stapelten sich so auf meinem Schreibtisch. Da habe ich es manches Mal mit der Angst gekriegt und habe gesagt, hier kann ich eigentlich nur Fehler machen. Wie soll ich denn damit umgehen? Und ein Beispiel aus der Kirchengeschichte hat mir damals sehr geholfen. Denn als Martin Luther 1520 auf die Wartburg verschwand, 1521 untertauchen musste, da hat die Geschäfte in Wittenberg Melanchthon geleitet. Und Melanchthon war nun schon körperlich eine ganz andere Statur als Martin Luther. Er war schmal, schmächtig, skrupulös, würden wir sagen. Und auch bei ihm stapelten sich die Entscheidungen, denn es ging um nicht weniger als um die Reformation. Gerade schaufelte sich Gewalt gegen Gewalt. Karlstadt war dabei, die Kirchen auszuräumen, und Melanchthon kriegte Angst. Was sollte er machen? Und in seiner Angst schrieb er Luther auf die Wartburg und sagte, Luther, hier geht alles aus dem Ruder, was soll ich machen? Und Luther schreibt ihm den berühmt gewordenen Satz zurück, mein lieber Melanchthon, sündige tapfer. Man muss den Nachsatz natürlich auch hören. Und noch tapferer, vertrau auf Christus und freu dich an seiner Gnade. Aber eins ist doch klar, so sehr sind wir in Gottes Hand gehalten, dass wir uns auch vor dem Versagen und vor den Fehlentscheidungen keine Angst machen brauchen. Wir können unseren Verstand einsetzen und wir können Verantwortung übernehmen, vielleicht sogar uns die Hände schmutzig machen, wenn das nötig ist. So sehr sind wir gehalten in Gottes Gegenwart und Gnade. Gott schenkt mich mir, das heißt, ich darf mich auch annehmen in all den Gaben, die Gott mir zuspielt. Ich finde, das kann man von Luther ganz gut lernen, dass das Leben ein Geschenk an uns ist. Als Luther alt geworden war, da saß er mit seinem Freund im Garten und hat gesagt, während ich hier mit meinem Freund Nikolaus von Amsdorf-Wittenbergisch Bier trinke, bricht sich das Evangelium seine Bahn. Er wusste, es hängt nicht im Letzten an ihm, was aus der Kirche wird. Wir sollten uns ruhig auch in diesem Punkt auf Luther besinnen. Und dann wird unsere Gemeinde als Leute, die in Gottes Hand gehalten sind, wirklich attraktiv. Denn dann schimmert das durch in all unseren Aktivitäten, in unseren missionarischen, im Singen wie heute Morgen, dass wir in Gottes Hand gehalten sind und dass Christus in unserer Mitte ist. Auch das können wir nicht vom Zaun brechen. Das können wir nicht gewaltsam herbeiführen, dass wir uns als Geschenk an uns selbst erleben. Aber wir können auch das in ein Gebet fassen und Gott dafür danken, dass er uns im Glauben eine neue Identität schenkt. Wie kommt man zu diesem Glauben? Nicht durch Argumente, glaube ich. Also niemand hat Martin Luther damals vorgerechnet, wie sinnvoll das ist, ins Kloster zu gehen und die Bibel mehr zu studieren als alle seine Kameraden. Niemand hat mir damals in den 80ern vorgerechnet mit Argumenten, wie sinnvoll das ist, jetzt an diesem Abend der Saalevangelisation das Leben in die Hand Jesu zu übergeben. Menschen kommen ganz, ganz unterschiedlich zum Glauben. Bei dem einen, wie bei Luther, ist es ein Gewitter. Beim anderen ist es eine Lebenskrise. Beim anderen geben Leute aus der Familie den Anstoß oder andere Zeugen des Glaubens, gibt Gott den Anstoß, zum Glauben zu kommen. Gott kennt die Wege, die er in seiner Gnade gehen will. Aber so viel lässt sich doch sagen. Wer eine Gemeinde wie hier in Rodenbach betritt und Kontakt zu den Christen dieser Gemeinde sucht oder wer auch nur beim Wort zum Sonntag nicht abschaltet, der ist am Anfang eines solchen Wegs, auf dem ihm Gott begegnen will. Und er findet sich mitten auf diesem Weg, wenn er seinen Stolz überwindet und auf die Knie geht und bittet, Herr, nimm mich doch mir selber weg, gründe mich fest in dir. Danke, Herr. Dann wird ihm die Gerechtigkeit aus Glauben zu einem wirklichen Geschenk und zu einer Kraftquelle für seinen Alltag. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, Wir danken dir an diesem Morgen zu hören, dass du uns selber wegreißt und gut bei dir aufhebst. Du siehst, wo wir uns von dir entfernt haben, wo wir eben nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir versuchen, uns selbst recht zu schaffen, und du siehst, wie schwer wir uns damit tun, Verantwortung für uns zu übernehmen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte, reiß uns los von uns selbst, von allem, was uns bedrückt, aber auch von dem falschen Stolz und von der Selbstherrlichkeit. Gründe du uns, Herr, in dir, schenk uns neu Glauben an dich. Du bist der feste Grund, der nicht wankt. Danke für die Gemeinde, den Ort, an dem du alle sammelst, die an dich glauben. Danke, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sind. Lass uns neu auch als Geschenk und als Gabe aneinander begreifen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen frisch und munter gemeinsam.